Pause. So, ihr habt es alle überlebt, die Wanderung, das ist sehr gut. Können wir ja weitermachen mit unserer eigenen kleinen Wanderung hier durch den Petrusbrief. Könnt ihr schon mal die Bibel aufschlagen, wieder zum ersten Petrusbrief, und zwar Kapitel 2, lesen wir die Verse 11 und 12. 12, nur einen ganz kurzen Abschnitt. Und dann noch in Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Das steht auch übrigens auf dem Arbeitsblatt immer oben in der Mitte. Ist klar. Also so ein bisschen zusammengestückelt aus mehreren Abschnitten, aber ich denke, wir kriegen das hin. 1. Petrus 2, Verse 11 und 12. 12. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Kapitel 4. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber gottgemäß lebten im Geist. So, heute, wir haben in den letzten Tagen ja schon, ich denke, ich ganz gut Fortschritt gemacht im Nachdenken über diese Reise, die wir als Christen angetreten haben, hin zu Gott, hin in seine Gegenwart. Und heute Morgen haben wir von dieser Oase gehört, ich knüpfe gleich mal dieses Bild von Jochen an, haben wir von dieser Oase gehört, auf die wir alle zugehen. Es ist eine lange und schwere Wanderung und es gibt viele Hindernisse. Und heute möchten wir einmal über ein bestimmtes Hindernis nachdenken, das uns auf dieser Reise begegnet. Denn wir haben ja schon festgestellt, eigentlich wollen wir Gott so sehr, wie es geht, genießen und uns an ihm erfreuen. Und wir wollen Gott so sehr, wie es geht, verherrlichen, auf dieser ganzen Reise unseres Lebens sozusagen. Aber leider geht es nicht immer ganz so leicht, wie wir uns das gern vorstellen würden. Wir alle, denke ich, merken das, dass wir damit zu kämpfen haben, Gott die zentrale Rolle in unserem Leben zu geben. Und ein Grund dafür ist, dass auf dieser Reise, wie ich es genannt habe, ein unwillkommener Weggefährte mit ist. Der hat uns nicht gefragt, wir haben den nicht eingeladen. Der ist einfach mit dabei, die ganze Zeit vom Anfang unserer Reise, also von der Wiedergeburt bis zum Ende. Läuft er immer mit. Ist ein unwillkommener Weggefährte. Und zwar, wie sich herausstellt, ist es der alte Mensch. Wir wollen über diesen alten Menschen einmal nachdenken, wer das ist, was der mit uns zu tun hat und wie wir auf dieser Reise jetzt mit diesem alten Menschen umzugehen haben. Ich habe schon mal oben eine Zusammenfassung gegeben, wieder, in welche Richtung diese Bibelarbeit gehen wird. Und ich lese das gleich mal vor. Das kommt hier wieder aus so einem ganz alten Dokument, diesmal nicht dieser Westminster-Katechismus, wie er heißt, sondern der Heidelberg-Katechismus, der kommt also aus der Stadt Heidelberg, ein paar Stunden von hier südlich mit dem Auto gefahren. Da hat man schon vor vielen hundert Jahren sozusagen für die Christen zusammengeschrieben, zusammengefasst sozusagen, was bedeutet es, Buße zu tun und dann sozusagen tägliches Christsein auszuüben. Und da schreiben sie Folgendes: Worin besteht die wahrhaftige Buße oder Bekehrung eines Menschen? Im Absterben des alten Menschen und im Auferstehen des neuen Menschen. Das sind natürlich erstmal komische Wörter. Alter Mensch, neuer Mensch, ich bin doch immer noch der gleiche, vor und nach meiner Bekehrung. Was bedeutet das? Da schreiben sie weiter. Was heißt Absterben des alten Menschen? Sich die Sünde von Herzen leid sein lassen und sie je länger, je mehr hassen und fliehen. Aber wir werden so ein bisschen drauf eingehen. Der alte Mensch hat irgendwas mit meiner Sünde zu tun und meine Aufgabe ist es, immer mehr diese Sünde zu hassen, meine eigene Sünde zu hassen. Was heißt Auferstehen des neuen Menschen? Herzliche Freude in Gott durch Christus haben und Lust und Liebe nach dem Willen Gottes in allen guten Werken zu leben. Das ist ein ganz langer Satz mit ganz viel Information, aber das ist so dieser Kontrast. Ihr könnt euch sozusagen vorstellen, auf dieser Reise mit diesem unwillkommenen Weggefährten geht es darum, dass dieser alte Mensch, der sozusagen meine eigene Sünde ist, dass der immer kleiner wird, dass ich meine eigene Sünde immer mehr hasse und dass dieser neue Mensch, der sozusagen nach dem Willen Gottes lebt und den Willen Gottes tut und ihn liebt, dass der immer größer wird in mir. Und da werden wir einfach mal konkret hier in dem ersten Punkt, was ist der alte Mensch oder wer ist der alte Mensch? Heute Morgen hat ja Jochen über die Wiedergeburt gesprochen. Und Wiedergeburt macht ja schon deutlich, da ist etwas Neues dann da. Da ist jemand nochmal geboren worden und es gibt irgendwie einen neuen Anfang. Und er hat auch schon darauf hingewiesen, okay, das ist ja noch nicht ganz, die Sünde ist ja immer noch da, da ist irgendwie immer noch etwas in uns, das merken wir, was irgendwie die Sünde will oder die Sünde tut. Wir leben ja nicht sündlos, nur weil wir wiedergeboren worden sind durch Glauben an Jesus Christus, sondern irgendwie kämpfen wir immer noch damit. Da wollen wir erstmal darüber nachdenken, wer der alte Mensch ist. Ich denke, man kennt diesen ersten Punkt hier. Was ist der alte Mensch? Habe ich so zwei Hauptaspekte. Der erste ist, wer ist der alte Mensch? Und der zweite ist, was hat das mit uns zu tun? Wer ist der alte Mensch? Das könnte man vielleicht mit zwei Worten zusammenfassen. Oder zwei Charakter, zwei Eigenschaften. Erstens ist er blind. Zweitens ist er böse. Man könnte dafür auch andere Worte finden, aber dann hat man so zwei B-Wörter. Das kann man sich leicht merken. Wer ist der alte Mensch? Der alte Mensch ist blind und böse. Das charakterisiert ihn. Dann wollen wir zuerst mal darüber nachdenken, dass der alte Mensch blind ist. Jochen hatte schon darauf hingewiesen, es ist geistlich blind, ist geistlich tot. Ja, Elias saß auf dem Stuhl und ist quicklebendig, aber es ging ja darum, dass er geistlich sozusagen für Gott tot ist. Und so ist es auch mit dem Blindsein. Nicht jeder Nicht-Christ sozusagen ist physisch blind. Die können alle gut sehen, aber sie sind geistlich blind. Zum Beispiel schreibt Petrus im ersten Kapitel in Vers 14, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit gedient habt. 1. Petrus 1, Vers 14. Also früher in den Christen, da war Unwissenheit da. Der alte Mensch, der ist blind in Bezug auf Gott. Er kennt Gott nicht, er kennt das Evangelium nicht. Er will das eigentlich auch gar nicht so richtig wissen. Es interessiert ihn gar nicht so richtig, das Evangelium. Und wenn wir von Jesus Christus sprechen und dass er für uns so wertvoll ist, dann können oftmals unsere viele Nicht-Christen und Klassenkameraden von uns, die können damit nicht so richtig anfangen. Für die ist Jesus nur ein ganz normaler Mensch. Die fragen sich, was wir immer um diesen Jesus die ganze Zeit haben und was es damit auf sich hat, weil für Jesus weil für die Jesus nur ein Mensch ist. Ja, da hat halt vielleicht mal einer gelebt vor 2000 Jahren. Was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Vielleicht ist er sogar gestorben und war ein guter Lehrer, aber dass der Gott sein soll, das können sie gar nicht sehen. Dafür sind sie geistlich blind. Sie können nicht sehen, dass da sozusagen der ganze göttliche Charakter hervorstrahlt in Jesus. Da könnt ihr auch euch mal noch dazu schreiben, Epheser 4, und zwar Verse 18 bis 22. Die lese ich einmal vor. Ich denke, das ist eine ganz gute Bibelstelle, die es auch nochmal deutlich macht, dass der alte Mensch blind ist. Das heißt, er kann gar nicht sehen, man könnte auch sagen, er kann nicht einsehen, dass das Evangelium wahr ist. Epheser 4, die Verse 18 bis 22. Der Verstand der Heiden ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben Gottes. Also der Verstand ist verfinstert. Das heißt ja nicht, dass sie nicht 1 plus 1 rechnen können. Deren Verstand ist völlig klar, wenn es um Mathe geht oder wenn es um Intelligenz geht. Aber geistlich können sie es nicht verstehen. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ja, so Christen auf einmal sind Leute, die jemanden kennenlernen. Auf einmal macht es Klick bei Christen. Die kennen etwas. Die kennen jemanden. Die kennen Gott. Die wissen etwas über Jesus. Da ist also dieser starke Kontrast. Der alte Mensch ist blind. Und zweitens, dann ist er auch böse. Das ist vielleicht etwas komplizierter zu verstehen, denn heute Morgen hat Jochen den Elias nur so Fragen gestellt wie, willst du eine Fahrradtour machen oder wollen wir Fußball spielen gehen? Fußball spielen, Fahrrad fahren, das sind ja an und für sich noch keine bösen Sachen, das kann man ja machen, das ist ja ein schönes Hobby. Wenn ich hier sage, dass der alte Mensch böse ist, dann meine ich sozusagen aus Gottes Perspektive, ist der alte Mensch jemand, der Gott immer ungehorsam ist. Böse könnte man auch sagen, der alte Mensch ist ungehorsam. Er will Gottes Willen nicht tun. Hier im 1. Petrusbrief ist das mit Worten umschrieben, also dass es zügellos zugeht bei den Ungläubigen, bei den Nichtchristen. Die suchen allen möglichen Spaß, die wollen nur nicht Gott gehorsam sein. Ja, was listet er da alles auf? Da listet er zum Beispiel auf, dass sie sich ständig betrinken, dass sie sexuellen Begierden folgen, dass sie Götzendiener sind. In anderen Stellen in der Bibel, da listet der Apostel Paulus noch andere Listen auf, dass sie ständig zornig sind und von Zorn und Eifersucht und Neid geprägt sind. Natürlich sind unsere nichtchristlichen Freunde auch immer mal wieder nett zu uns. Wie gesagt, das soll nicht sagen, dass jetzt jeder Mensch ganz böse ist oder dass man nicht Fußball spielen gehen kann oder Fahrrad fahren kann, aber dass sozusagen aus Gottes Perspektive oder dass Gott sagt, die sind die ganze Zeit ungehorsam in allem, was sie tun. Die sind die ganze Zeit ungehorsam meinem Wort gegenüber und tun nicht meinen Willen. Das ist also der alte Mensch. Er ist blind und böse. Und jetzt könnte man ja sagen, gut, was hat denn das mit mir zu tun? Ich dachte, ich bin jetzt wiedergeboren. Luther, ein Reformator, also historische Persönlichkeit vor 500 Jahren, auch schon sehr alt, aber wird diese Tage sehr, sehr gefeiert, weil das jetzt ein ganz wichtiger Termin ist. 500 Jahre Reformation, habt ihr vielleicht schon mal mitgekriegt. Also vor 500 Jahren, 1517, genau dieses Jahr, 500 Jahre her, da hat der Reformator Martin Luther aus Sachsen seine 95 Thesen an die Tür geschlagen. Also ganz bekannte Persönlichkeit. Und er hat mal gesagt, er hat mal über die Taufe gesprochen und da hat er gesagt, in der Taufe, da wird der alte Adam, das ist sozusagen ein Codewort für alter Mensch, da wird der alte Adam ertränkt. Also theoretisch werden wir ja bloß mit Wasser vielleicht auf die Stirn besprengt oder auf dem Hinterkopf oder manche werden vielleicht auch runtergetaucht. Aber da stirbt niemand in der Taufe. Sprich, also wortwörtlich gesehen. Da stirbt niemand. Aber geistlich gesehen, sagt er, stirbt der alte Mensch. In der Taufe sehen wir das so ein bisschen dargestellt, was das bedeutet, dass der alte Mensch tot ist und dass wir ein neuer Mensch sind. Man wird eben wie untergetaucht oder abgewaschen und dann ist man neu, dann ist man sauber sozusagen. Das ist dieses Bild. Und da sagt Luther, der alte Mensch, der ist ertränkt worden. Das Problem ist, sagt er, der böse Bub, der kann schwimmen. Das heißt, bei uns allen war das so gewesen, als wir zum Glauben gekommen sind, da wurde dieser alte Mensch sozusagen unter Wasser gedrückt. Das ist eigentlich gar kein schönes Bild, aber es ist halt dieses Bild des Todes. Da wurde dieser alte Mensch, dieser sündhafte, blinde und böse Mensch, der sozusagen gegen Gott immer widerspenstig ist, da wurde der unter Wasser gedrückt, sodass er stirbt. Das Problem ist, der alte Mensch, dieser Adam, der kann seine Luft ganz schön lange anhalten und kann gut schwimmen. Das heißt, der kommt immer wieder hoch. Und das merken wir in unserem Leben, nicht wahr? Immer wieder kriegen wir mit, diese Dinge, die wir gerade über diesen alten Mensch gesagt haben, zum Beispiel, dass man sündigt, dass man manchmal, dass man sündigt, dass man seinen eigenen Begierden und Wünschen folgt und seine eigenen Wünsche über Gottes Willen stellt. All diese Dinge, die kommen immer noch in unserem Leben vor. Und uns geht es auch zum Beispiel noch so, dass wir manchmal geistlich blind sind. Ja, Gott sagt uns so viel in seinem Wort, wie wir leben sollen, und wir verstehen es nicht so richtig. Wir hatten ja gesagt, also diese nochmal zur Zusammenfassung in dieser ersten Frage, was ist der alte Mensch? Da gibt es zwei Teile. Erstens, wer der ist blind und böse, und zweitens, was das mit mir zu tun hat. Dieser alte Mensch ist immer noch zu einem gewissen Grad lebendig in mir. Da gibt es immer noch Überreste von diesem alten Menschen, die in mir leben. In jedem von uns. Das ist dieser unwillkommene Weggefährte, dieser Adam. Ich glaube, Luther hat sogar gesagt, dieses Aas, um jetzt so richtig deutlich zu machen, wie schlimm der ist, der kann schwimmen. Der kommt immer wieder hoch aus dem Wasser, der kommt immer wieder her. Und dann kann ich gerade noch so freudig gesagt haben, ich will Gott folgen, ich will Gottes Willen tun. Im nächsten Moment, da folge ich wieder meinen eigenen Begierden und tue wieder, was mir gefällt und frage nicht danach, was Gott eigentlich will. Dann schreibe ich ab, dann lüge ich, dann rede ich böse über meinen Freund hinter seinem Rücken. Dann kommen all diese Dinge wieder vor. Das ist ein ständiger Kampf. Ständig taucht dieser Weggefährte auf in unserem Leben und macht uns das Leben schwer. Und die ganze Reise überbleibt dieser Kampf. Wir müssen ständig wieder diesen Adam unter Wasser drücken, sozusagen. Diesen alten Menschen. Das ist einer dieser großen Kämpfe, die wir in unserem Leben zu tun haben, dass wir wirklich diesen sündhaften Begierden immer wieder Einhalt gebieten und sagen, nein, ich will das nicht tun, ich bin ein neuer Mensch, ich bin wiedergeboren, ich mache nicht mehr das, was ich früher gemacht habe. Ich habe hier einen zweiten Punkt aufgeschrieben, die Gesinnung Christi annehmen, also die Einstellung, die Jesus hatte, annehmen, aber ich denke, aus Zeitgründen gehen wir da ein bisschen drüber, denn zum einen wird es dann in unserem dritten Punkt nochmal kurz vorkommen und zum anderen wird Ludwig darüber dann auch in der Karfreitagspredigt ein bisschen sprechen. Ich fasse es hier nochmal zusammen. Petrus sagt ja in Kapitel 4, Vers 1, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Gesinnung ist also so ein Wort, was einfach heißt Einstellung. Habt das gleiche Ziel wie Jesus, habt den gleichen Willen wie Jesus. Und was war das? Jesus hat uns ein Beispiel gesetzt, in dem er gesagt hat, ich will Gott so sehr gehorsam sein, dass ich bereit bin, dafür zu leiden. Oder ihr könnt auch aufschreiben, was die Gesinnung Jesu ist. Die Gesinnung Jesu ist, lieber leiden als sündigen. Lieber von unseren Mitmenschen verspottet werden, weil wir Gott gehorsam sind, als sündigen. Lieber gemobbt werden oder lieber ausgelacht werden, als sündigen. Und Jesus hatte dieses selbe Ziel, hat gesagt, es geht um den Gehorsam, es geht darum, dass ich Gottes Willen tue. Und er war bereit, alles dafür zu tun, sogar bis ans Kreuz ist er gegangen dafür. Und er sagt, wenn wir diese Gesinnung haben, dass wir bereit sind, sogar dafür zu leiden, dann können wir den Willen Gottes tun. Dann machen wir nicht immer irgendwelche Kompromisse. Ja, es geht ja um wichtige Fragen hier. Es geht ja darum, wie kommen wir durch den Alltag. Und ständig laden uns Leute ein und kommen die Verführungen. Und die wollen, dass wir Kompromisse machen. Die wollen, dass wir von diesem Weg zur Oase abbiegen und nicht geradeaus darauf zugehen und nach dem Willen Gottes leben. Und was Petrus will, ist, er will, dass wir gehorsam sind. Er will, dass wir keine Kompromisse machen. Und er fragt sich, wie kriegt man das hin, dass man keine Kompromisse mit der Sünde macht? Stellt euch vor, im ersten Jahrhundert, bei den Gemeinden, zu denen Petrus geschrieben hat, da gab es zum Beispiel Gladiatorenspiele. Da wurden echte Menschen getötet. Und das war einfach ganz normale Belustigung. Und die Christen sind da natürlich nicht mit hingegangen, weil man kann sich nicht angucken, wie da Leute abgeschlachtet werden und dann jubelt man dem noch zu. Und da wurde ihnen natürlich vorgeworfen, dass sie Feinde der römischen Lebenskultur sind und dass sie ja die Mitmenschen sozusagen verachten, weil sie denken, dass ihre Unterhaltung so böse ist. Da hat man den Christen vorgeworfen, ihr überhebt euch. Oder dann mussten alle manchmal sozusagen auch den Kaiser von Rom ehren. Der Kaiser, der hat sich selbst für göttlich gehalten und der hat eine ganz besondere Verehrung von allen Bürgern des Reiches bekommen. Und die Christen haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Unser König ist allein Gott und wir verehren nicht den Kaiser, als wäre er göttlich. Und auch dafür wurden sie natürlich gemieden und da haben die römischen Bürger da gesagt, ihr seid ja die Feinde unseres Staates. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was machen wir Christen da? Wie entscheiden wir uns da? Entscheiden wir uns sozusagen, machen wir einen Kompromiss und verehren wir den Kaiser oder sind wir gehorsam? Und Petrus sagt, habt die Gesinnung, die Jesus hatte, habt die Einstellung, die Jesus hatte. Der hat gesagt, ich bin lieber gehorsam und leide dafür, als dass ich gegen Gott sündige. In dem dritten Punkt, heute Abend, da wollen wir nochmal in kleine Gruppen gehen und einige Bibelstellen besprechen. Ich glaube, wir machen wieder drei Gruppen. Da geht es um diesen Kampf. Wenn also dieser alte Mensch immer mit uns läuft und wir den sozusagen immer wieder unter Wasser drücken müssen, dann kann das sein, dass es manchmal ganz schön Arbeit ist. Mit anderen Worten, wenn immer wieder diese sündigen Begierden in uns hervorkommen, zum Beispiel zu lügen oder zu betrügen oder mal was mitgehen zu lassen im Laden oder was auch immer die verschiedenen Sünden sind, die wir haben. Selbst zum Beispiel Geld mehr zu vertrauen als Gott, ist auch eine Sünde. Oder den Eltern ungehorsam sein, ist ja auch eins von den 10 Geboten, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Und all diese Dinge, die kommen ja immer wieder in unserem Leben vor. Und was Petrus von uns will, ist, dass wir gegen diese Begierden, gegen diese Sünde ankämpfen. Wir wollen in diesen kleinen Gruppen jetzt einmal darüber nachdenken, welche Waffen sozusagen die Bibel uns an die Hand gibt oder welche Waffen Petrus uns hier im Speziellen an die Hand gibt, damit wir erfolgreich diese Sünden überwinden können und besser laufen können, sozusagen von diesem Weg gefährdet loskommen. Da könnt ihr zuerst einmal aufschreiben, Kapitel 1, Vers 13, also 1. Petrus 1, Vers 13. Ich liste jetzt wieder mal die Bibelstellen auf und dann sprechen wir so ein bisschen drüber wieder. Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp, da geht es so ein bisschen darum, dass wir wieder diese Perspektive haben, von der Jochen heute früh gesprochen hat. Es geht also darum, was passiert, wenn Jesus wiederkommt, was passiert bei der Offenbarung Jesu und wie motiviert uns das jetzt durchzuhalten. Also Kapitel 1, Vers 13, dann Kapitel 4, Vers 7. Kapitel 5, die Verse 8 und 9. Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Und nochmal als Bestätigung von diesem zweiten Punkt hier, die Gesinnung Jesu annehmen, Kapitel 2, Vers 21. Also 1, 13, 4, 7, 5, 8 und 9, 2, 1 bis 3 und 2, 21 und was danach kommt. Okay, schauen wir uns wieder auf, Frage an Jochen und dann... So, ich weiß, das war heute etwas eine schwierigere Gruppenarbeit als gestern. Eine schwierigere Auswahl von Bibelversen. Da waren die Antworten nicht ganz so einfach zu finden, aber ich glaube, ihr habt das trotzdem alle ganz gut hingekriegt, um so ein bisschen eine Idee zu bekommen, okay, was kann ich sozusagen täglich tun, an ganz konkreten praktischen Sachen, um mehr nach Gottes Willen zu leben. Und um gut auf diese Oase zuzugehen. Wer möchte mal was zu Kapitel 1, Vers 13 sagen? Fangen wir mit eurer Gruppe hier rechts an.
Okay, ja, dass wir die Hoffnung auf die Gnade haben.
Ja. Genau, und was hat es mit dieser Offenbarung auf sich? Diese Offenbarung von Jesus? Kann da jemand aushelfen? Ja, also ich glaube, die Offenbarung von Jesus meint sozusagen die Offenbarung, wenn Jesus am Ende wiederkommt und offenbar werden wird. Wir hatten das heute früh, dass das Heil im Himmel sozusagen ist offenbar und jetzt auf Erden sehen wir es nicht immer. Und was Petrus macht ist, denkt darüber nach, dass Christus bald offenbar werden wird. Denkt darüber nach, dass Christus eines Tages wiederkommen wird. Dann könnt ihr jetzt schon Entscheidungen treffen, die sozusagen die dem entsprechen. Dann könnt ihr jetzt schon Entscheidungen mit diesen Gedanken im Kopf sozusagen treffen. Denn wir neigen dazu, immer wieder zu vergessen, dass Jesus wiederkommt und fragen uns, was hat das alles für einen Sinn? Warum kämpfe ich hier? Warum muss ich mich so abmühen gegen die Sünde? Warum muss ich mit meinen Freunden vielleicht manchmal sogar im Konflikt liegen, obwohl ich das gar nicht will? Da sagt er, denk darüber nach, dass Christus bald wiederkommt und dass dann große Gnade und große Herrlichkeit mit sich bringt und große Freude. Das macht es leichter für uns jetzt schon nach seinem Willen zu leben. Mittlere Gruppe da, Kapitel 4, Vers 7.
Ja, ja. Gehört das Gebet, dass man gesammelt und nicht alle Gebet ist.
Ja. Warum brauchen wir Gebet?
Ja, um die Kontakte Gott herzustellen und einfach die Sünden abzuliefern und mit ihm über, keine Ahnung, nein, mit ihm zu reden.
Ja.
Weil er weiß ja alles, er versteht einen, er antwortet zwar nicht so.
Wie wir das immer unbedingt wollen, ja. Aber er handelt. Ja. Ja, wir brauchen das Gebet, das tägliche Gebet, um von Gott Kraft und Hilfe zu erbitten in diesem Kampf mit unserer eigenen Sünde. Ohne Gebet können wir bestimmte sündige Muster und bestimmte sündige Taten nicht ablegen. Petrus nennt in Kapitel 2 Sünden, die sehr konkret sind. Da nennt er Neid. Dass wir neidisch sind auf Dinge, die andere Leute haben. dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was Gott uns gegeben hat. Oder da nennt er üble Nachrede, dass wir sozusagen lästern. Ich glaube, in der Schule und auf bestimmten Arbeitsplätzen, da gibt es wahrscheinlich keine größere Sünde als das Lästern, weil jede Mittagspause nur damit gefüllt ist, über jemanden anders schlecht zu reden. Und das kann wirklich ein Problem für uns sein. Wir brauchen da Hilfe und dafür ist Gebet auch da, dass wir Gott da um Hilfe anrufen. Okay, Kapitel 5, hier, linke Gruppe.
Ja, man kann bei Kapitel 5 einfach bedenken, dass man nicht alleine ist im Leid, also dass man auch andere Mitmenschen hat oder andere Christen, die halt in der gleichen Situation ist und dann kann man sich austauschen und sich gegenseitig sozusagen auch ermutigen,
ja,
nicht irgendwie aufzugeben und am Glauben festzuhalten.
Genau, gegenseitige Ermutigung, das können wir auch praktizieren und uns gegenseitig helfen. Zumal wenn in einer Schule, wenn man nur zwei Christen in einer Klasse hat manchmal, dann ist es umso wichtiger, dass die sich gegenseitig ermutigen und vielleicht miteinander Gemeinschaft haben und Zeit miteinander verbringen so ein bisschen. Und natürlich dann auch mit der Gemeinde, dass wir dort immer wieder erfrischt und aufgetankt werden und Kraft bekommen für die schwierigen Situationen. Und bei allen drei Bibelstellen hier sagt Petrus so ein ganz komisches Wort.
Ja, nüchtern.
Da sagt er, seid nüchtern. Das ist so ein komisches Wort, damit haben wir nicht ganz so viel, können wir uns nicht so viel darunter vorstellen. Nüchtern kennen die meisten von uns meistens nur im Sinne von wie nicht betrunken. Wenn man nüchtern ist, heißt das, man ist nicht angetrunken, man hat kein Alkohol im Blut sozusagen. Das ist nicht genau das, was er meint. Er sagt nicht, seid die ganze Zeit nüchtern und trinkt kein Bier. Sondern was er sagen will, ist, seid sozusagen, man könnte es aber mit dem Alkohol erklären. Wenn man Alkohol trinkt, und vor allem wenn man zu viel Alkohol trinkt, dann schwirren die Gedanken wild im Kopf und her und man redet dummes Zeug und man, wenn es ganz schlimm wird, dann halluziniert man noch oder was weiß ich nicht. Also die Gedanken sind nicht mehr so klar. Manchmal fängt man an zu lallen, das haben wir vielleicht schon manchmal bei Betrunkenen auf der Straße gehört, können nicht mehr richtig reden. Da sind die Gedanken ganz unklar und ganz verschwommen und man redet irgendeinen Stuss. Und Petrus sagt, seid nüchtern und meint damit, ihr müsst ganz klare Gedanken haben. Und zwar meint er, habt klare Gedanken über so, man könnte sagen, habt eine klare Idee, einen klaren Gedanken in Bezug auf die Oase. Wenn ihr aus dem Blick verliert, um was es geht, wenn ihr mit euren Gedanken hier und dorthin schweift und in der Welt euch überall aufhaltet und die Oase aus dem Blick verliert, dann könnt ihr auch nicht mehr geradeaus drauf zulaufen. Stellt euch vor, da kommt ein riesen Sandsturm und ihr verliert die Orientierung, weil ihr nicht mehr wisst, wo die Oase ist. Oder es zieht ein Nebel auf an der Küste und die Leute wissen nicht mehr, wann die Küste kommt. Und da ist natürlich die Gefahr, dass man dann auf einen Felsen aufläuft mit dem Boot. Oder auf einen Riff. Dafür hat man dann ja zum Beispiel den Leuchtturm erfunden, damit die Leute eine Orientierung haben. Und Nüchternheit bedeutet sozusagen, habt immer das Ziel klar vor Augen. Seid in euren Gedanken klar darüber, um was es geht. Es geht um diese Oase, es geht darum, auf dieses Ziel zuzulaufen. Seid nüchtern und vergesst nicht, dass Jesus bald wiederkommt. Seid nüchtern und vergesst nicht, dass der Teufel wirklich real ist und mit euch kämpft. Seid nüchtern und vergesst nicht zu beten, denn das ist wirklich eine Kraftquelle für euch. Klare Gedanken, nicht ablenken lassen, nicht einlullen lassen von der Welt, nicht einlullen lassen von YouTube und was es da alles gibt. Das kann man auch schön nutzen, hatten wir ein paar Mal schon gesagt, aber es hat immer die Tendenz, dass wir wieder zu wenig Gedanken für Gott verwenden. Okay, Kapitel 2, die ersten drei Verse. Was habt ihr da so gefunden? Fangen wir wieder hier rechts an.
Okay. Ja, das ist einfach, dass wir versuchen sollen, weg von der Sünde zu kommen. Und dass Gottes Wort einfach essentiell ist und dass wir wirklich Gier nach seinem Wort haben sollen.
Richtig, ja, und Verlangen. Ne? Wir haben hier ein paar Babys dabei. Ne, eins speziell, das noch frische Muttermilch kriegt. Das ist natürlich ganz wichtig für das Wachstum des Babys und dass es dem Baby gut geht. Seid wie so ein neugeborenes Kind. Es braucht einfach deine Muttermilch, es braucht einfach diese Ernährung. So sehr müssen wir Verlangen haben. Das ist ein ganz tolles Bild. Ne? Was gibt's in diesen ersten Versen noch? Das Wort haben wir festgestellt. ganz wichtig, um die Sünde zu besiegen. Ja, Johanna?
Das Vorbild, also dass Jesus über Vorbild ist. Also.
Das kommt in der nächsten Stelle dann am Ende von 2, aber in der ersten noch?
In Vers 1 steht noch, dass wir die ganzen Eigenschaften, wie zum Beispiel Neid oder Betrug oder Bosheit, dass wir das ablegen sollen und halt klar, wieder klaren Gedanken haben sollen.
Ja, das ist richtig, aber Vers 3 auch nochmal, nur?
Ja, dass man schon erste Erfahrungen hatte, wie gütig Gott eigentlich ist.
Genau. Das hat auch wieder was mit dieser Nüchternheit zu tun, mit diesem klaren Gedanken. Vergesst, seid euch ganz konkret bewusst, was Gott schon alles Gutes in eurem Leben getan hat. Das wird euch helfen, dann auch in den schwierigen Momenten durchzuhalten. Ich hatte schon in unserer Gruppe gesagt, das erinnert mich so ein bisschen am Psalm 84, über den wir gestern gesprochen haben, wo er sagt, lieber ein Tag im Tempel als 1000 Tage außerhalb, weil er gemerkt hat, wenn ich diesen einen Tag im Gottesdienst mit der Gemeinde habe, das hat einfach eine ganz andere Qualität, als wenn ich hier nun meine Sommerferien mit einer LAN-Party verbringe, sozusagen. Es hat eine ganz andere Qualität. Ich kann das sagen, ich habe nämlich das Gleiche auch gemacht. Ja, es macht zwar Spaß in dem Moment, aber hinterher oder spätestens dann, wenn man mal den Vergleich hat, wenn man mal was geschmeckt hat von einer besseren Zeit, von einer besseren, von der Güte Gottes, oder um in diesem Bild jetzt zu bleiben, wenn man mal einen anderen Sommer erlebt hat, wie er sein könnte, wenn man den mit Freunden verbringt zum Beispiel, dann merkt man, das kommt gar nicht daran. Genau, und Johanna, du hattest ja schon den zweiten Teil dann erwähnt, am Ende von Kapitel 2. Was war das nochmal?
Dass Jesus unser Vorbild sein soll.
Genau, Jesus ist Vorbild. Das ist ja schon nochmal hier diese Gesinnung von Jesus. Sehr gut. Ich hoffe, das hilft euch so ein bisschen. Ich hoffe, das hilft euch so ein bisschen, klare Gedanken zu haben. Erstmal sind die Verse alle ein bisschen kompliziert, aber wenn man die ein bisschen auseinander nimmt, kriegt man mit, das sind eigentlich ganz viele konkrete, praktische Sachen dabei und Ermahnungen und Hilfestellungen, die wir im Alltag sozusagen benutzen können, ne? um auf diese Oase zuzulaufen. Und noch einen ganz kurzen Kommentar, den ich jetzt aus Zeitgründen einfach erwähne, in diesem, eine wichtige Motivation, 4 Vers 12. Der vierte Schritt hier, eine wichtige Motivation. Ist das 4 Vers 12? Ich meine vielleicht 2 Vers 12, Entschuldigung. Kapitel 2 Vers 12. Die Motivation, warum wir gegen unsere eigene Sünde ankämpfen sollen. Was ist die Motivation hier in diesen zwei Versen? 11 und 12. Wer hat, kann sich ja melden. Warum ermutigt er sich hier sozusagen, die Sünden sein zu lassen und stattdessen was Gutes zu tun? Zwei, 1 bis 12. Ja?
Wieke? Damit die anderen die guten Werke sehen und halt.
Genau. Genau, das ist sozusagen nicht nur ein Selbstzweck, sondern es hat einen ganz konkreten praktischen Vorteil. Wenn wir gut leben, vielleicht können wir dann einige unserer Freunde und einige der Nichtchristen um uns herum zum Nachdenken anregen. Vielleicht kriegen dann einige mit, hey, der lebt ganz anders. Der macht gar nicht mit, was alle anderen hier mitmachen. Der schreibt vielleicht gar nicht ab, obwohl alle abschreiben oder was auch immer das dann in eurem jeweiligen Kontext sein könnte. Der macht das gar nicht mit, sondern irgendwie lebt er anders. Ich muss ihn mal fragen, was er sich dabei denkt, warum der das so macht. Das kann sozusagen diesen tollen Effekt haben. Im ersten, zweiten oder dritten Jahrhundert, also noch ganz früh, da gab es auch später noch Christenverfolgung, nicht nur hier zur Zeit von Petrus. Und da gab es mal einen, der hat sozusagen einen Brief an den Kaiser geschrieben. Und der hat sozusagen die Christen verteidigt und hat gesagt, hier, warum verfolgt ihr uns? Wir sind doch nicht eure Feinde. Im Gegenteil, wir tun Gutes. Und dann hat er aufgelistet, was sie so alles Gutes tun. Da sagt er zum Beispiel, so eine ganz konkrete, praktische Sache, wir teilen unser Essen und nicht unsere Frauen. Also sozusagen die kurze Version, oder wir haben Tischgemeinschaft, nicht Bettgemeinschaft. Und da sagt er mit anderen Worten, wir Christen, wir sind doch Leute, die gastfreundlich sind und die Leute zu sich nach Hause einladen. Wir teilen sozusagen den Tisch, aber wir teilen nicht unsere Frauen. Wir haben nicht hier ein Mann, drei Frauen und so weiter, sexuell unmoralisch. Da hat er so eine ganz kleine, kurze Formulierung die mal darauf hinweisen soll, was der Unterschied ist zwischen Christen und Nichtchristen in seiner Zeit. Wir teilen unseren Tisch nicht unsere Frauen. Wir haben Tischgemeinschaft, nicht Bettgemeinschaft. Und das ist so ein schönes kleines Beispiel, so ein schöner kleiner Satz, der mal deutlich machen kann, was dieser Unterschied ausmacht. Und damit schreibt er dann den Kaiser und sagt, hört doch auf, uns zu verfolgen. Wir tun doch das Gute und wir versuchen doch sogar das Beste für den Staat, für das Römische Reich rauszukriegen. Und die gleiche Motivation sollen wir auch haben. Gutes tun, Tischgemeinschaft haben, gastfreundlich sein, damit die Leute um uns herum mitkriegen, hey, die Christen leben anders. Was hat es denn damit auf sich? Okay. Sehr gut, wir haben es geschafft. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und nutzt nochmal viel Zeit, irgendwann um darüber nachzudenken. Wir vertiefen das später alles noch.